ob sie auf die große Herausforderung der kommenden Zukunft gerüstet sind. Die 7-Cent-Schreiben sind für uns angesichts der kommenden Jahre ganz wichtig und wir kommen heute an das Sendschreiben der Gemeinde von Sardes. In Sardes war der steinreiche Krösus, der Herr von Lykien. Er hat mal das Orakel von Delphi gefragt, was die Zukunft bringt. Dann hat das Orakel in Delphi ihm gesagt, wenn du über den Halisfluss ziehst, dann wird ein großes Reich zerstört. Dann hat er gesagt, toll, dann ziehe ich gegen die Perser los, also über den Halisfluss gezogen und wurde vernichtend geschlagen. Da hat er sich in Delphi beschwert und haben die gesagt, ja, wir haben doch nicht gesagt, dass du siegst. Das haben eben die Perser gesiegt, jetzt ist dein Reich zerschlagen. Die Griechen haben gesagt, 3000 Esel seien nötig gewesen, wochenlang, um den Goldschatz aus Sardes abzutransportieren, den der reiche Krösus dort gesammelt hat. Aber wir gehen jetzt an die Gemeinde. Heute ein ganz kleines Dörflein. Nichts mehr ist übrig von der einst dort bestehenden Gemeinde, ausgelöscht. Das kennen wir ja in unseren Tagen an so vielen Plätzen, dass einst dort wirkungsvolle Gemeinden waren, große Kirchengebäude, und heute ist alles leer. Und jetzt heißt es hier, Offenbarung 3, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibt, das ist der Vorsteher, das sagt, der die 7 Geister Gottes hat. In Jesaja 11 schon den Geist des Verstandes, den Geist der Weisheit, den Geist der Erkenntnis. Der, unser Herr, hat all die Geister Gottes, den Heiligen Geist und die 7 Sterne, er hält die 7 Gemeinden in seiner Hand. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Habt ihr schon tote Gemeinden getroffen? Das ist eine ganz große Not in der Christenheit. Und für uns im Jahreswechsel ganz wichtig. Mich bewegt das immer. Wie Jesus an dem Feigenbaum vorübergeht und da war keine Frucht drauf. Und dann hat Jesus gesagt, ich will noch ein Jahr lassen und um ihn graben und ihn bedüngen, vielleicht trägt er dann Frucht. Was ist dieses Jahr von uns gewesen an Dienst für unseren Herrn, an Ertrag fürs Gottesreich? Das Furchtbarste, wenn auf dem Etikett ein großes Schild steht, wunderbar, du hast den Namen, dass du lebst, wir tragen den Christusnamen und alles ist tot, geistlich tot. Wir erleben das ganz besonders in Europa, aber auch Nordamerika, Kanada, in vielen Stellen, Vorderen Orient. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest, und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, wenn du nicht aufwachen wirst, erweckt werden wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das Gottesgericht, das den Leuchter umstößt. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, das soll mit weißen Kleidern angetan werden. Das ist ganz wichtig, dieses Wort der Überwindung, auch angesichts der Katastrophen, die in der Zukunft kommen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen von den schrecklichen Geschehnissen, sondern mit Jesus siegen können, überwinden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Das ist das Allerherrlichste, im Buch des Lebens geschrieben zu sein. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das Schlimme ist ja bei diesen toten Gemeinden, dass sie sich gar nicht dessen bewusst sind, dass sie tot sind. Denn da herrscht eine große Aktivität, das Leben, Programm, Montag, Dienstag, Mittwoch bis Sonntag, all die Veranstaltungen sind da, die Mitarbeiter klagen alle, wir sind überlastet. Und wir werden gar nicht mehr fertig mit der großen Arbeit, wir bräuchten noch viel mehr Geld, wir bräuchten noch viel mehr Mitarbeiter und der Betrieb läuft auf Touren. Und Jesus sagt, ich kenne deine Werke, aber Jesus prüft unsere Werke, ob sie vollkommen sind. Was ist denn nötig zum Vollkommensein? Ob sie für Jesus taugen. ob sie etwas vom Gottesreich wirken, ob Menschen zum Glauben kommen, gerettet werden, ob Menschen aus der Finsternis heraustreten, bekehrt werden. Doch nicht die Routine des Betriebs. Und die sind so glücklich in Sardes, was sie alles auf die Füße stellen. Und das ist ja heute in unseren Tagen die große Not an ganz vielen Stellen. Und man vergisst, dass Jesus der ist, der das Leben gibt. Wir doch nicht. Das bilden wir uns immer wieder ein, als ob wir Gemeinde bauen. Wir können gar nicht Gemeinde bauen. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Not ist, dass die Mitarbeiter vor lauter Geschäftigkeit gar nicht dran denken, dass Jesus sie füllen kann mit seiner Gegenwart. In ganz vielen Gemeinden wird gar nicht mehr davon gesprochen. Ohne Jesus können wir nichts tun. Ja, Jesus hat so toll in dem Gleichnis gesagt vom Weinstock, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das hat Jesus seinen Jüngern erzählt, bestand denn die Gefahr, dass die Jünger etwas ohne Jesus tun? Der Petrus und der Matthäus und wie sie hießen? Ja, natürlich. Wie alle Christen, da macht man ganz viel Veranstaltungen, da ist man rastlos tätig. Da gibt es unzählige Kindergärten, aber wo wird noch von Jesus geredet? Wo werden noch Menschen gerettet? Da wird ein Gottesdienst gehalten, da wird über die Probleme der Welt geredet. Aber wo wird denn wirklich ein Werk gemacht, wo Menschen zum Glauben kommen? Das können wir ja alle gar nicht. Wir sind ja alle nicht in der Lage, aber Jesus kann es ja so schön, dass es gleich am Anfang heißt. Das sagt der, der die sieben Geister hat. Die Geister, die lebendig machen, der Geist Gottes, der wirkt. Und ohne den Heiligen Geist läuft null und nichts, wie christlich die Versammlungen auch sein sollen. Und was alles da gemacht wird und was dann, selbst Evangelisationen kann man halten, aber wenn Jesus nicht in der Mitte steht und seine Zeugen füllt, ist alles leer und vergeblich. Das ist so wunderbar, Jesus ist auferstanden und lebt. Er hat den Tod besiegt. Und darum ist das für eine Gemeinde und für uns als Christen auch im Wechsel dieses Jahres so wichtig. Was will Jesus in diesem neuen Jahr alles durch uns hindurchwirken? Er hat uns erwählt, weil wir schwache Leute sind. Er hat uns ausgesucht, weil wir sündige Leute sind. Aber er will seine Herrlichkeit in deinem Leben sichtbar machen. Er will uns füllen, wie man ein leeres Gefäß füllt. Er will seinen Geist ohne Unterlass wirken lassen. Ach, was war das im vergangenen Jahr? Immer wieder erschöpft von der vielen Arbeit, aber nicht dran gedacht, ob es nicht so geht wie da, wo Jesus in Bethanien in das Haus von Maria und Martha eingekehrt ist und die treue Martha, die schuftet wie eine Wilde in der Küche. Es ist eine Sache, 13 Männer plötzlich zu bewirten, wenn sie unangemeldet kommen. Sie rennt in den Keller und dann zum Kochen und dann macht sie das Essen fertig. Und dann kommt sie rein und sieht, ihr liebes Schwesterlein sitzt Jesus zu Füßen. Da geht einem doch der Hut hoch. Sag doch dem Mädchen einmal, dass sie auch anpacken soll. Und Jesus sagt, nee, die Maria hat's und du hast es nicht. Das Allererste ist zu hören, was Jesus in deinem Leben tun will. Und das, wenn du die Zeit am Anfang des Morgens nicht hast und sagst, Herr, jetzt will ich still sein und wissen, was du willst. Oswald Chambers, der so viele gute Andachten geschrieben hat, der hat mal gesagt, die meisten Christen beschäftigen sich mit ganz steilen Aufgaben, die sie bewältigen wollen. Aber sie fragen nie, was Jesus will. Und das, was Jesus von dir will, sind gar nicht die steilen Aufgaben alle, sondern das, was er in seinem Wort sagt, dass du bei ihm bleibst, dass du mit ihm rechnest, dass du dich füllen lässt von seinem Geist. Das gilt auch für die Heiligung unseres Lebens. Wie viele schaffen verbissen dran, ihr Leben zu heiligen. Kämpfen, reißen sich am Riemen, ich möchte doch die Sünden meines Lebens besiegen. Das ist eine große Not bei uns allen, seitdem wir die Entscheidung für Jesus getroffen haben. Aber weißt du, du kannst dein Leben doch nicht heiligen. Du kannst das nicht, aber Jesus heiligt es, wenn er in deinem Leben Raum gewinnt. Und er ist die Kraft, die dir oft fehlt, wie es in dem Lied so schön heißt. Will er sein. Und er sagt, selbst denen, die am Rand ihrer Kraft sind, lass dir daran genügen, dass ich dir gnädig bin. Und das ist so wunderbar, dass er für dieses neue Jahr Jesus von dir gar nicht viel will. Lies in seinem Wort, was willst du, Herr, was ist das Wichtigste? Dass meine Werke vollkommen sind, dass es Jesus' Werke sind. Was reden wir alles? Herr, gib mir das Wort, über dem sich Menschen zum Glauben zuwenden, die zum Glauben kommen, die dich finden über meinem Wort, über meinem Reden, über meinem Zeugnis. Herr, lass das geschehen in der Kinderstunde, wo du tätig bist. Herr, lass das in die Kinderherzen eingepflanzt sein, dass du das wirkst durch mich hindurch. Dass meine Werke vollkommen sind. Ja, dass man Frucht findet in der Ewigkeit. Von deinem Dienst. Das ist ja schön, das heißt, werd doch wach. Wir gebrauchen das Wort der Erweckung. Und in unseren toten Gemeinden, und das ist ja interessant, das geht ganz schnell. Nach kurzem Leben und Feuer, das da war, schleicht der Alltag sich ein, dann wird alles Routine. Im Bibelkreis und im Verkündigen und im Gottesdienst, dann können wir die Lieder auswendig und dann geht das alles nach der Form. Wie war denn das nach einer Erweckung? Ich habe das am schönsten erlebt, in der ostafrikanischen Erweckung, hat in Ruanda begonnen. Und da war ein ganz schlichter, junger Christ, Kigosi, und der hat sich 14 Tage in eine Hütte eingeschlossen und ist auf die Knie gegangen, hat seine Bibel mitgenommen, Herr, was willst du? Und dann erzählten die Ostafrikaner, wie der nach 14 Tagen rauskam, das Wort hat uns getroffen, hat gar nichts Besonderes gesagt, das Wort. Das war der Geist Gottes mit ihm. Da war auf einmal Buße geschehen. Der große Bischof Festo Kevinsky erzählt von einem Gymnasium, in dem er als Lehrer tätig war. Und da waren ein paar junge Leute von der Erweckung. Und die haben am Montagmorgen gesagt, dürfen wir die Morgenandacht halten? Ich sagte, ja natürlich, das war immer so eine träge Geschichte im anglikanischen Schulgebilde. Und er sagte, wir waren totenstill eine halbe Stunde, wie die erzählt haben, wie die Sünde in ihrem Leben gebrochen wurden, wie Jesus eingezogen ist und sie gereinigt hat. Und das ist ganz schlicht, was Jesus tut. Er reinigt dich, er heiligt dich, er erfüllt dein Leben, er schenkt dir Vollmacht im Dienst. Er gibt dir eine Jesusliebe, die ist so groß. Die ostafrikanische Erweckung hat die ganzen ostafrikanischen Länder erweckt zu neuem Leben. Ganz wunderbar, wie viele es zum Glauben kamen. In Uganda, in Kenia, sogar mitten im Mau-Mau-Aufstand, im großen Bürgerkrieg, sind die Christen zwischen den Fronten die Friedensstifter gewesen. Da gibt es einen ganzen Friedhof in Nairobi, wo ganz viele dieser Christen von der Erweckung begraben liegen, die zwischen den Fronten Frieden gestiftet haben. Damals war das gegen die englische Kolonialmacht. Und die haben Frieden gepredigt, aber so überzeugend, dass es durchgedrungen ist. Es waren keine Schwätzer. Und ganz ähnlich war es in Batu, in Indonesien mit der Erweckung. Und so ganz ähnlich war es in unserem Land. Dort, als die Erweckung war vom Pietismus damals, in den erstarrten Kirchen, da haben plötzlich die Gorken in Tübingen, das sind die Weingärtner, ganz rohe Burschen, haben gesagt, wir wollen Bibel lesen, aber wir können doch nicht in die Kirche gehen, wir können uns nicht in den Weinberghäuschen in Tübingen treffen. Und dann hat die Ordnungsmacht gesagt, da geschieht Revolution, was ist da ohne Kontrolle? Gleich Angst gehabt. Es war eine Erweckung, ein Aufbruch und Menschen haben Frieden mit Gott gesucht. Das, was wir in diesen Tagen wieder brauchen, das Wort für uns, Jahreswechsel. Herr, das alte Jahr schließen wir ab unter deiner Vergebung. Aber das Neue, wir wollen uns nicht volllasten mit vielen Aufgaben, sondern wir wollen deinen Dienst tun. Werke, die vollkommen sind und die vor dir bestehen können. Du wirst sonst kommen, du bist der, der den Geist Gottes hat. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst. Wir wollen das Leben bringen. Jesus bringt erst das vollkommene Leben, der auferstandene Jesus. Wenn der in ein Menschenleben einzieht, das andere Leben ist ja kein Leben, das ist ein Leben auf den Tod hin. Das neue Leben, das Jesus schafft, das ist das Leben ohne Ende. Ich bin gekommen, dass Menschen das Leben in überfließender Fülle haben sollen. Und das wollen wir bringen, selber haben und weitergeben. Das ist so erschütternd, dass Jesus auch den Leuchter umstoßen kann, dass Jesus sagt, das sind etliche, die haben ihre Kleider nicht besudelt, die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern. Sie stehen ganz allein, jeder vor Jesus an diesem Jahreswechsel. Herr, fülle mich mit deinem Geist, gebrauche mich, wie du mich gebrauchen willst. Ich denke an viele Ereignisse in der Missionsgeschichte. Der große China-Missionar Hudson Taylor hat ein Riesenwerk geschaffen. Es ist unglaublich, wie der Hunderte von Missionare zusammenbrachte und das alles ohne die Gemeinden zu verpflichten, eine feste Gabe für die Mission aufzubringen. Er hat gesagt, Gott, der die Kühe auf der Weide versorgt und die Vögel unter dem Himmel, der wird auch seine Boten versorgen. Und das war so. Er hat gesagt, wir werden nie vom Geld sprechen, wir werden nur dafür beten, dass Gott auch die Mittel zur Verfügung stellt. Aber für Hudson Taylor war das Allerschlimmste, als die englische Kolonialregierung ihre Kanonenboote geschickt hat. Ihr habt recht gehört, die Flüsse nach China hochgefahren sind, um den Chinesen das Opium aufzuzwingen im Opiumkrieg. Und Hudson Taylor ist in schwere Depression gefallen. Wie kann ich hier noch das Evangelium von Jesus verkünden? Wo die englische christliche Macht einen Krieg gibt, da das Rauschgift genommen wird. Und die Chinesen sagen, wir wollen das Rauschgift nicht haben. Schlechteste Zeugnis. Und da hat ihm ein Freund, McCarthy, einen Brief geschrieben und hat gesagt, lieber Bruder, du bist erst an einen See gekommen, wo du genippt hast. Was du mit Jesus erleben kannst, ist viel mehr. Wenn die Depression in dein Leben kommt, das brauchen wir Christen nicht. Jesus überfordert niemand. Er gibt so viel, was wir brauchen. Und das ist oft die Gefahr von uns rastlos tätigen Leuten, dass wir meinen, wir sind die Schaffer und wir müssen das alles machen. Nein, du darfst in diesem Jahreswechsel zu Jesus kommen, sag Herr. Ich will von dir noch viel mehr haben. Ich möchte zuerst so machen wie die Maria und zu deinen Füßen sitzen. Und das ist gar nicht so richtig mit der Aktivität und dem Aktivismus beim Christentum. Sondern da ist zuerst das Hören und das Erquicktwerden und dann das Weitergeben, das Trinken von der Quelle und dann den anderen zu erzählen, was man hat. Und das ist so wunderbar, dass Jesus auch in unseren Tagen Gemeinde baut. Er macht das und er macht das in einer souveränen Weise gegen alle Widerstände in Nordkorea, und in Kambodscha und in Kasachstan und in Kirgisistan, und das macht er in Somalia, im Bürgerkrieg und im Südsudan und in Nordnigeria, in den Morden, auch der Terrorgruppen. Er macht das, er baut sein Reich wie gegenwärtig unter Khomeini im Iran. Er ruft Menschen und er nimmt uns in Dienst und wir dürfen in diesen Dienst uns einreihen. Und das ist wunderbar, er überfordert niemand. Es ist das Größte, Jesus zu dienen. Wenn man das falsche Etikett auf eine Flasche drauf macht, das ist ganz schlimm. Nimmt man eine Flasche und schreibt drauf, in Göttingen mal passiert an der Universität, da stand eine Flasche im Flur und da stand drauf, das ist ein guter Orangensaft, liebe Kommilitonen, lasst es euch schmecken. Und dann haben einige Studenten von dem Orangensaft getrunken und sind gestorben, weil es vergiftet war. Und die große Not ist heute, dass in der Christenheit zu viel totes Leben da ist, wo kein Christus drin ist. Gift. Das wirkt zum Tod. Und darum ist so wichtig, dass Christus dich erfüllt, dass er dein Leben heiligt, dass sein Geist in dir wirkt, dass sein Name im Buch des Lebens drin steht. Herrlich, dass wir in dieses neue Jahr hineingehen. Die Vorbereitung für die kommenden Katastrophen. Ich habe in diesen Tagen auch gehört, dass einige Angst bekommen haben, bloß von Anfang im ersten Kapitel. Ja, das ist schon ernst. Wenn man die Zeitung liest, der Nichtigkeit dieser Welt, 190 Millionen Impfdosen müssen vernichtet werden, weil sie falsch bestellt wurden für 38 Milliarden. Ich will gar nicht mehr über Politik reden. Die Sinnlosigkeit dieser Welt, die schreit gen Himmel. Aber es ist wunderbar, dass Jesus uns zu Lebensboten macht, seines Reiches. Und wir haben die wichtigste Botschaft zu verkünden. Und dass er uns gebrauchen will, aber zunächst müssen wir selber Jesus aufnehmen. Und er will in unserem Leben herrschen. Er will die Finsternis dieser Welt durchbrechen. Ohne Gott sind wir alle in der Finsternis. Ohne Gott sind wir, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Aber er will dein Leben erneuern. Und er will, dass du von ihm Zeugnis gibst. Ganz schlecht, weitererzählen. Das ist der größte Dienst. Und ich wünsche dir, dass es im neuen Jahr geschenkt ist, dass du noch einige zu Jesus führen kannst und ihnen zum erfüllten Leben führen kannst. Der größte Dienst, den man machen kann, im Alten, denken wir zurück, Herr Jesus, verzeih meine Aktivität und so viel Sinnloses meines Lebens. Wunderbar, dass wir nachher im Abendmahl auch den Zuspruch drin kriegen, sondern das Wunderbare, dass er unseren Namen ins Buch des Lebens schreibt. Und dann sagt, ich will deinen Namen bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das ist ganz wichtig, dass du das empfangen kannst, dass Jesus in dir wirkt und dich erfüllt und dein Herz voll Freude wird, dass wir ihm dienen können. Und dann wissen wir, Herr, du musst es tun. Man kann keine Andacht halten im Jugendkreis ohne Jesus. Man kann keinen Besuch machen ohne Jesus. Man kann kein Zeugnis geben für Jesus, ohne dass er unsere Zunge führt und dass sein Geist uns erfüllt. Und darum ist es so wunderbar, dass er dich gebraucht und dass du ein Segensträger sein darfst und die Botschaft des Lebens in einer Welt des Todes weitersagen darfst. Wach doch auf! Das ist herrlich. Wir beten um eine Erweckung auch in unserem Land. Eine Erweckung, dass noch viele aufwachen und verstehen, was Jesus ihnen gegeben hat. Es war mir immer schwer, wenn man in der Evangelisation gesagt hat, das ist nur für die Außenstehenden. Für mich war jede Evangelisation, wo das war, ein Anruf. Fang doch neu mit Jesus an. Lass ihn dein Leben füllen. Er will dich gebrauchen. Herrliche. Wir sind bloß seine Helfer. Er macht das. Und dass Jesus in der letzten betrübten Zeit, in der wir leben, Erweckung schaffen will, davon bin ich überzeugt. Und neues Leben und Aufbrüche, gerade da, wo du bist. Und durch dich will er es tun. Er lässt dich, wenn du dich gebrauchen lässt von ihm. Wir wollen noch beten. Herr, vielen Dank für dieses zurückliegende Jahr. Du hast uns so viel geschenkt in deinem Wort. Und wir haben so viel entdeckt von unserer eigenen Unzulänglichkeit, Fehlern, ja, Sündhaftigkeit. So viel Gottloses in unserem Herzen und wir können unser Leben selber nicht reinigen von allem Schmutz. Aber du kommst und du heiligst uns und damit fängt alles erst an. Du erfüllst uns mit deinem Geist und du wirkst Früchte der Gerechtigkeit, der Liebe, der Sanftmut, der Geduld, der Keuschheit. Ach ja, unser ganzes Ringen ist umsonst. Wir erleiden Niederlage um Niederlage. Wenn du nicht in unser Herz einziehst und uns das Leben mit dir gibst, du auferstandener Herr Jesus, wir danken dir, dass du lebst und dass du in jedem von uns wunderbar wirken willst, auch in diesem Werk des Bodenseehofs, auch bei den lieben Mitarbeitern, die jetzt noch im Schaffen sind, dass sie erfüllt werden von deiner Gegenwart. Das Herrliche, dass unsere Namen im Buch des Lebens stehen, das ist wunderbar. Und dass wir nicht verloren gehen in dem Getümmel dieser Zeit und in dem schrecklichen Geschehen, was auch geschehen mag in dieser Welt. Du führst uns zum Ziel. Ganz herzlichen Dank, lieber Heiland. Und wir bitten dich an diesem Abend, dass du jetzt auch durch das Abendmahl zu uns redest, durch dein Wort. Amen.